Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch nochmal von hier. Ich denke, wir konnten uns im Vorfeld schon begrüßen. Das ist schön, dass es so persönlich zugeht. Und ganz besonders habe ich mich auch gefreut, Clemens und Mandy zu sehen, wo wir reingekommen sind, weil ich bin ein Fan von Treue und von Dingen, die beständig sind in unserer unbeständigen Welt. Manches ist ja auch gut, was sich verändert, manches ist schade, was sich verändert. Aber Gott liebt auch Treue und treue Menschen. Und deswegen geht mir das Herz auf, wenn ich so was Beständiges und was Treues sehe, auch bei euch in der Gemeinde. Wir haben kürzlich ein Leasing-Auto zurückgegeben von unserer Tochter in Saarbrücken. Vor 3 Jahren geholt, jetzt abgegeben. Das Autohaus hieß inzwischen anders, fusioniert, anderer Name, aber es war der gleiche Verkäufer, Mitarbeiter, und das fand ich auch schon was Schönes, nach 3 Jahren da den gleichen Menschen wieder zu begegnen. Oder ich war in Backnang im Vodafone-Shop und 2 Jahre vorher war ich da mal und da war auch der gleiche Mitarbeiter. Oder ich war jetzt beim Optiker und bei dem Berater, der kam mir bekannt vor, und habe ich gesagt, wir haben glaube ich auch schon mal miteinander zu tun gehabt. Dann hat er geguckt im Tablet, ja, vor 3 Jahren waren sie auch bei mir. Ich habe gesagt, schön. Das freut mich immer, wenn da auch mal was beständig bleibt in unserer unbeständigen Welt und man auf gleiche Menschen wieder trifft. Aber ich will eigentlich nicht über Treue predigen, aber wenn ich Clemens und Mandy sehe, kommt mir das unweigerlich in Sinn. Aber Treue ist eigentlich auch ein wichtiger Aspekt, der uns hier helfen kann, um was es mir heute geht. Und genau, es geht um das Thema, lass dich nicht irre machen. Ein Ausspruch von Paulus, als er an die Epheser schreibt, das gucken wir uns aber später genauer an, in welchem Umfeld er das schreibt und warum. Lass dich nicht irre machen, ja, es klingt schon so etwas, ja, auch wenn es eine modernere Übersetzung ist, nach einem Zitat aus der Bibel, wo wir vielleicht im Alltag nicht so sprechen würden. Vielleicht würden manche sagen, lass dich nicht verrückt machen oder bleib cool. Und die heutige Jugend, vielleicht chill doch, so einfach ja nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn vielleicht irgendwelche Krisen über uns herfallen oder uns begleiten. Das können ja ganz kleine Krisen sein. Man steht irgendwie am Bahnsteig und die S-Bahn kommt nicht. Oder man fährt extra in den Supermarkt, um ein Sonderangebot zu ergattern und dann ist es schon ausverkauft und vergriffen. Aber natürlich gibt es auch viel größere Dinge, entweder gesundheitliche Krisen, Beziehungskrisen und dann natürlich für uns alle das Umfeld, in dem wir leben. Da haben wir ja alle mit den gleichen Krisen zu tun. Wenn man dieses Jahrzehnt anguckt, wo das Wort Krisenmodus auf einmal ja allgegenwärtig ist, die Corona-Krise oder Ukraine-Krise oder Klimakrise oder Finanzkrise, überall kriselt's immer wieder. Und da ist eigentlich der Ausspruch von Paulus, lass dich nicht irre machen, ganz aktuell. Und ist für uns wichtig, gerade als Kinder Gottes, als Nachfolger von Jesus, dass wir nicht von so Krisen und Dingen, die um uns rum passieren oder uns auch ganz persönlich treffen, dass wir da dann einfach ja nicht durcheinander geraten, sondern dass wir an dem festhalten, was uns Gott zugesagt hat. Und als erstes möchte ich jetzt mal einen kleinen Blick zurückwerfen. Wir bleiben mal noch bei der Folie. Und ich will mal zurückgehen zur ersten Krise der Menschheit. Fällt euch da was ein, was das sein könnte? Ganz weit zurück, ganz am Anfang der Bibel, gab es nur 2 Menschen. Und alles war so schön. Paradiesisch war es, ja. Aber dann kam eben das verlockende Angebot, dieser Apfel, diese Schlange, und die erste Krise brach über die Menschen herein, über Adam und Eva. Die Geschichte kennt ihr, deswegen brauchen wir das nicht weiter beleuchten, wie es war und wie es dazu kam. Aber heute Morgen dachte ich so, ich gebe euch mal als Tipp mit. Oft nimmt man sich ja nur vor, die in der Bibel zu lesen. Manchmal fehlt die Zeit, manchmal weiß man auch nicht, wo anfangen, vorne, hinten. Die Mitte ist groß zwischen Anfang und Ende. Aber ich musste heute Morgen so denken, wenn man mal anfängt in 1. Mose 1 und nur die ersten 9 Kapitel der Bibel liest, da steckt so wahnsinnig viel Menschheitsgeschichte schon mal drin. Da ist auch schon die Sintflut mit Noah, wird da schon behandelt, und da passiert unheimlich viel in diesen 9 Kapiteln. Vielleicht kommt ihr die nächsten Tage mal dazu, wenn ihr Lust habt, die euch mal durchzulesen, spannende Geschichten. Also die erste Krise der Menschheit, und das bleibt nicht ohne Folgen. Gott als Vater auch für uns, was ist, wenn die Kinder was Verbotenes tun? Es gibt Strafen, es sollte Strafen geben, würde jeder Pädagoge zustimmen, denke ich. Und jetzt gucken wir uns mal an, da können wir auf die nächste Seite gehen, was es denn da jetzt für Strafen gibt. Die erste ist die Schlange, die bestraft wird, denn die hat ja eigentlich angefangen mit dieser Verführung. Und so spricht dann Gott in 1. Mose 3 zur Schlange. Da sprach Gott der Herr, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Mir ging das viele Jahre meines Lebens so, dass ich ich bin jetzt nicht der Tierfilm-Fan, aber hier und da sieht man doch mal was, und da dachte ich ja eigentlich, ja, die Schöpfung schon teilweise grausam, das Tier frisst dieses Tier, der große Fisch frisst den kleinen Fisch, und deswegen kommt ja auch die ganze Nahrungskette gleich ins Trudeln, wenn mal ein Tier vom Aussterben bedroht ist, dann hat das Größere nichts mehr zum Fressen. Und das nächstkleinere wird nicht mehr gefressen und alles gerät durcheinander. Oder ich habe auch mal so eine unschöne Szene gesehen, wie eben so ein geschwächtes Elefantenbaby dann eben Opfer wird von Löwen, die über das Elefantenbaby herfallen. Eigentlich schon grausam. Und dann dachte ich so, ja, aber Gott hat es ja so geschaffen. Und irgendwann kam mir erst in der jüngeren Zeit die Erkenntnis, nein, er hat es nicht so grausam erschaffen. Denn im Paradies gab es keinen Tod und kein Blutvergießen, und da hat niemand den anderen gefressen, sondern alle waren Vegetarier und alle haben friedlich miteinander gelebt. Und ich habe hier zum ersten Mal jetzt auch gemerkt, mit meinen 54 Jahren, dass eigentlich die Schlange auch, kann man so rauslesen, finde ich, mal Beine hatte. Denn der Fluch und die Strafe ist, dass sie auf dem Bauch kriechen muss. Also im Paradies musste sie wohl noch nicht rumkriechen. Ja? Das ist der Fluch. Sie muss im Staub umherkriechen, und die Feindschaft zwischen der Schlange und den Menschen, es gibt trotzdem Menschen, die sich zu Hause eine Schlange halten, verstehe ich zwar nicht, aber die Schlange beißt den Menschen in die Ferse und der Mensch tötet auch die Schlange. Also eigentlich, wenn so in der Wildnis Mensch und Schlange aufeinandertreffen, ist die Frage, wer ist schneller? Der eine will dem anderen was tun. Und das ist eigentlich ja Folge, Strafe und Fluch, weil die Schlange die Eva verführt hat. Kommen wir zur nächsten beteiligten Person, zu Eva. Zu ihr sagt Gott: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Also diese Mühsal, Kinder zu bekommen, ja, die ganze Schwangerschaft, die Geburt, die Schmerzen, eine Folge des Sündenfalls, eine Strafe, die Gott der Frau so mitgibt, und wo auch die moderne Menschheit trotz aller Versuche, doch Männer und Frauen irgendwie gleich zu machen und gleich zu behandeln, man es eben der Frau nicht abnehmen kann und das einfach den Mann übernehmen lassen kann. Der Mann kann die Spülmaschine ausräumen, die Wäsche aufhängen oder sonst was machen, aber die Geburt kann er nicht übernehmen, kann er seiner Frau nicht abnehmen, weil es Gott als Strafe verhängt hat und es auf der Frau diese Strafe liegt. Aber auch der Adam bekommt seine Strafe. Zu ihm spricht er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Ja, auch wenn wir heute nicht mehr alle Landwirte sind und ja, wir immer wieder nur lesen, wie hart der Job auch ist in der Landwirtschaft, auch die anderen Jobs haben so ihre Mühsal. Ich denke, selbst Menschen, die, wo man so sagt, ihren Traumjob gefunden haben, freuen sich doch auch manchmal übers Wochenende oder dass die Mühsal eine Pause hat. Auch diese Strafe ist einfach ja, bis heute an uns hängen geblieben. Eins fällt mir auf, vor allem wenn ich meine Frau dabei habe, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Das war natürlich, weil es ein schlechter Rat war. Aber grundsätzlich kann ich Männern nur raten, auch mal zu prüfen, was Frauen raten, weil sie einfach eine ganz andere intuitive Art haben und ein anderes Bauchgefühl. Und es oft auch hilfreich ist, mal auf eine Frau oder seine Frau zu hören. Aber hier war es natürlich eindeutig ein falscher Rat, ja, eine falsche Verführung. Ja, jetzt haben wir so den Ursprung, die erste Krise, ja, und welche Strafen eigentlich dadurch verhängt wurden und was uns bis heute auch so auch noch als Strafe, ob jetzt bei der Schlange oder bei einer Frau oder beim Mann, uns so begleitet. Und dann mussten natürlich Adam und Eva aus dem Paradies ausgeschlossen werden und Gott war da aber nicht glücklich drüber. Er hat ja den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit dem Menschen. Ja, vielleicht kann man es auch vergleichen, wenn man so als irdische Eltern, wenn man das Kind bestraft und es ins Zimmer schickt und du bleibst jetzt in deinem Zimmer, oder wenn man irgendwie besonders sauer ist, noch irgendwie sagt, weh, du kommst jetzt aus deinem Zimmer, bleib jetzt drin bis heute Abend. Und dann bereut man es vielleicht doch nach einer halben Stunde schon und denkt, was hast du jetzt gesagt? Und guckt vielleicht irgendwann mal ins Zimmer rein, sagt, ja, du kannst wieder kommen, wenn du möchtest. Und dann ist es besonders, dann merkt man auf einmal, kehrt sich das um, wenn das Kind dann sagt, nein, ich komme nicht und so. Und dann wäre man irgendwann froh, es käme und man könnte wieder Gemeinschaft haben. Und so hat Gott auch gesucht nach einem Weg, wie dann wieder Gemeinschaft möglich ist. Und das können wir mal auf der nächsten Folie so einen ganz großen, groben Streifzug durch die Menschheitsgeschichte und die Bibel uns angucken. Ja. Nur stichwortartig, als das Volk Israel im Exil war in Ägypten und nach 400 Jahren nur endlich befreit werden sollte, da war dann das erste Passafest. Und was hat die Israeliten gerettet, als der Todesengel durch das Land ging und die Erstgeborenen getötet hat? Das Blut des Lammes an den Türpfosten. Das hat die Israeliten ja gekennzeichnet, dass sie bewahrt werden vom Todesengel und dass sie dann ausziehen konnten aus Ägypten ins gelobte Land. Ja, später dann das Opferlamm für die Sünden eines Jahres. Ja, wenn man die Bräuche anguckt und was Gott gesagt hat, ja, was man für ein Lamm opfern soll, um wieder die Sünden loszuwerden. Aber das war eben nicht von Dauer. Es war dann immer wieder nötig, immer wieder. Und es gab ja viele Vorschriften, für welche Sünde, für welche Schuld, welches Opfer einfach gebracht werden musste. Und dann hat eben Gott dann das ganz große Opfer, seinen Sohn, auf die Welt gesandt. Und was wir jetzt an Ostern gefeiert haben, das Opferlamm am Kreuz für unsere Erlösung gesandt. Und dass jetzt wir wieder Gemeinschaft haben können, trotz unserer Fehler, trotz unserer Sündhaftigkeit, haben wir die Vergebung in Jesus und können wir Gemeinschaft mit Gott haben, ist er unser Vater und können wir Kinder Gottes sein und zu ihm kommen. Das so als nur kurzen Abriss, so durch die ganze Geschichte durch. Wir können auf der nächsten Folie dann nur so einen kurzen Blick noch drauf werfen, wo das Ganze dann wieder hinführen wird. Am Anfang das Paradies, die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, dann dieser Sündenfall, dann die Schritte, die wir jetzt gesehen haben und dann eines Tages haben wir hier diese prophetischen Hinweise, Offenbarung 21, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Da sind dann die Krisen vorbei, Krisenmodus abgeschaltet. Aber jetzt sind wir ja noch in dieser Zwischenzeit, wie es ja auch so ein schönes Lied gibt vom Albert Frey, in dieser Zwischenzeit. Und jetzt möchte ich mit euch mal noch drauf schauen, in welcher Situation denn jetzt Paulus den Ephesern schreibt, lasst euch nicht irre machen. Da können wir jetzt diese Bibelstelle in Epheser 3 uns mal anschauen. Paulus schreibt, weil wir uns auf den Herrn verlassen, dürfen wir zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Das ist nach der Übersetzung von der guten Nachricht. Falls ihr jetzt bei Luther Elberfelder oder Hoffnung für alle dieses lasst euch nicht irre machen sucht, da ist es etwas anders formuliert, aber meint natürlich das Gleiche. Ja, warum schreibt er das? Er ist da gerade mal wieder im Gefängnis, Paulus. Das ist natürlich für ihn am schlimmsten, aber auch für die Gemeinde ist es schlimm, wenn wir uns jetzt mal hier vorstellen, wenn unser Pastor im Gefängnis wäre, aber wir haben ja keine Christenverfolgung, aber das wäre dann schon eine schlimme Situation, wo alle betroffen macht. Und deswegen schreibt er ihnen das, lasst euch nicht von dem irre machen, was ich jetzt erleiden muss. Und einfach, weil so ein Stück Glaube und Hoffnung schafft, möchte ich mal euch aus Apostelgeschichte 12 einen längeren Abschnitt vorlesen. Da war Petrus in Gefangenschaft und wie er da befreit wird. Das finde ich ist auch sehr mutmachend und soll einfach auch Glauben stärken in Situationen, die irgendwie ausweglos scheinen. Also ich lese mal Apostelgeschichte 12 ab Vers 1. In dieser Zeit ließ König Herodes einige Christen in Jerusalem verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder von Johannes, wurde enthauptet. Als Herodes merkte, dass er dadurch bei den Juden Ansehen gewann, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen, und zwar während des Festes der ungesäuerten Brote. Man warf den Apostel ins Gefängnis. Dort bewachten ihn ununterbrochen 4 Soldaten, die alle 6 Stunden abgelöst wurden. Herodes wollte nach der Festwoche Petrus öffentlich den Prozess machen. Aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. In der letzten Nacht vor dem Prozess schlief Petrus zwischen 2 Soldaten und war mit Ketten an sie gefesselt. Die beiden anderen Soldaten hielten vor der Zelle Wache. Plötzlich betrat ein Engel des Herrn die Zelle und Licht erfüllte den Raum. Der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß und sagte zu ihm, »Steh schnell auf!« Sofort fielen Petrus die Ketten von den Handgelenken. »Binde deinen Gürtel um und zieh deine Schuhe an«, befahl ihm der Engel. »Nimm deinen Mantel und folge mir.« Petrus verließ hinter dem Engel die Zelle. Aber die ganze Zeit über war ihm nicht klar, dass all dies wirklich geschah. Er meinte, er hätte eine Vision. Sie gingen am ersten Wachposten vorbei, dann am zweiten und kamen schließlich an das schwere Eisentor, das zur Stadt führte. Es öffnete sich wie von selbst vor ihnen. Nun hatten sie das Gefängnis verlassen und bogen in eine schmale Straße ein. Da verschwand der Engel. Und erst jetzt begriff Petrus, der Herr hat mir tatsächlich seinen Engel geschickt, um mich aus der Gewalt von Herodes zu retten. Die Juden werden vergeblich auf meine Hinrichtung warten. Als er das begriffen hatte, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes Markus. Dort hatten sich viele Christen aus der Gemeinde zusammengefunden, um zu beten. Für seine Freilassung auch, ne, weil sie in dieser Krise waren. Petrus ist im Gefängnis. Petrus klopfte an die Haustür. Da kam eine Dienerin, die Rote hieß, und wollte hören, wer da war. Also schon damals hat man auch nicht einfach nur die Tür aufgerissen, sondern hat nicht über die Sprechanlage, aber erst mal gehört, wer ist da bitte. Sie erkannte Petrus sofort an der Stimme, vergaß aber vor lauter Freude, die Tür zu öffnen und lief ins Haus zurück. Petrus steht draußen vor der Tür, rief sie den anderen zu. Bist du verrückt? Fragten die anderen. Aber sie blieb bei ihrer Behauptung. Da vermuteten sie, es muss wohl ein Engel sein. Petrus aber hörte nicht auf, an die Tür zu klopfen. Als sie ihm endlich öffneten und Petrus erkannten, gerieten sie vor Freude außer sich. Mit einer Handbewegung brachte er sie zur Ruhe. Und dann berichtete er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis befreit hatte. Sagt das auch Jakobus und den anderen, bat er zum Schluss. Dann trennten sie sich und Petrus verließ Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Als am nächsten Morgen entdeckten die Soldaten voller Entsetzen, dass Petrus nicht mehr da war. Sie konnten es sich einfach nicht erklären. Als Herodes den Gefangenen vorführen lassen wollte, er aber nirgendwo zu finden war, ließ der König die Wachen verhören und hinrichten. Anschließend verließ Herodes Jerusalem und blieb längere Zeit in Caesarea. Ja, ich finde es so interessant und auch witzig geschildert, wie das damals ablief. Unser Pastor hat letzte Woche auch gesagt, dass er ja die Bibel auch dadurch für ihn authentisch ist, durch das, dass auch ganz witzige menschliche Begebenheiten drinstehen. Oder dieser Osterwitz quasi, Maria am Grab trifft den auferstandenen Jesus und denkt, das ist der Gärtner. Also er hat gesagt, in einem religiösen Buch würde man das weglassen, ne, sondern würde alles schön geordnet zugehen. Aber ja, Jesus ist auferstanden und Maria denkt, sie spricht mit dem Gärtner. Und ähnlich witzig finde ich auch hier die Begebenheit, dass diese Dienerin der Gemeinde, den Menschen der Gemeinde, die gerade für die Freilassung von Petrus beten, berichtet, er steht an der Tür, aber sie glauben es nicht. Kann doch nicht sein. Und als sie es immer wieder bekräftigt, na, dann muss es wohl ein Engel sein, oder aber der Petrus kann es ja nicht sein, denn der ist ja im Gefängnis. Aber sie beten doch um die Freilassung gerade. Also der, ja, warum haben sie es gemacht? Vielleicht so, ja, wir müssen ja, das war das Einzige, was sie tun konnten. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Man trifft sich zum Gebet. Aber ja, ein ganz bisschen Glaube darf ja auch dabei sein. Und das soll, finde ich, auch uns ermutigen, weil wir manchmal so halt menschlich unterwegs sind und wir beten für irgendwelche Anliegen, aber glauben auch wirklich, dass ich nicht nur ein bisschen tun kann, sondern dass Gott auch richtig große Wunder wirken kann, dass alles in seiner Macht steht und dass er, wo wir vielleicht keinen Ausweg sehen, dass er da ganz viele hat, weil er nämlich allmächtig ist. Ja, damit möchte ich uns echt ermutigen, wenn wir im Krisenmodus irgendwo sind, ob wegen großen gesellschaftlichen Krisen oder in der Weltkrisen, oder auch persönliche Dinge, dass wir im Gebet ja wirklich diesen Glauben und diese Hoffnung haben, dass Gott immer einen Ausweg hat. Und Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er wirkt Dinge und tut Wunder. Und da können wir auf die nächste Folie schauen. Habe ich nochmal so ein paar Sachen zusammengeschrieben, was uns denn helfen kann. Weil lass dich nicht irre machen oder bleib cool, das ist ja einfach gesagt. Aber wie schaffen wir das wirklich? Also Gott vertrauen, jetzt sowohl groß und klein geschrieben, also dass wir Gott vertrauen und dass wir Gott Vertrauen haben, einfach aufgrund der Erfahrung, die wir vielleicht in unserem Leben schon gemacht haben, das kann natürlich eine ganz große Hilfe sein, weil umso mehr wir Gott kennen, wie er ist, umso mehr können wir es ja auch glauben, dass er eben eine Lösung hat für eine Krise. Oder auch, dass wir Gottes Frieden erstmal in uns haben, dass wir keine Lösung haben, keine Lösung sehen, aber dass wir eben nicht total aufgelöst und uns verrückt machen lassen, sondern dass wir spüren, das ist jetzt eine schwierige Situation, aber ich spüre Gottes Frieden in mir. Ich kann trotzdem schlafen. Ist euch da übrigens was aufgefallen? Bei Petrus im Gefängnis, als der Engel kommt, lesen wir, der Engel weckte Petrus, indem er ihn anstieß. Also Petrus war, muss man sich vorstellen, im Gefängnis, gekettet an zwei Bewacher und es war die Nacht, bevor ihm der Prozess gemacht worden wäre. Und die Prozesse liefen damals meist so, dass es da kurzen Prozess gab, verurteilt zur Hinrichtung und gleich vollstreckt und fertig. Ne? Also es war die Nacht, bevor er wahrscheinlich hingerichtet worden wäre. Aber er schläft und muss geweckt werden vom Engel, dass er seine Flucht nicht verpasst. Ja. Und so können wir auch einen übernatürlichen Frieden Gottes auch bekommen und auch darum bitten, dass wir auch in schwierigen Situationen ruhig bleiben können. Und es hilft auch mal zurückzublicken auf Gebetserhörungen, die wir schon erlebt haben. Deswegen manchmal ist es auch gut, sie aufzuschreiben, weil man vergisst ja allzu schnell manche Sachen. Oder auch die andere erlebt haben, dass man sich einfach Zeugnisse erzählt und gegenseitig ermutigt. Und Geduld ist natürlich auch eine Sache, weil Gott löst Krisen nicht von heute auf morgen oder wischt sie gleich sofort wieder weg, sondern da braucht man manchmal auch einen langen Atem und Geduld und darf sich auch dann nicht irre machen lassen, wenn es eben länger dauert, bis so eine Krise besiegt ist oder bewältigt ist. Und eben der Glaube an Gottes Allmacht und Souveränität, dass wir das wirklich verinnerlichen und wissen. Und umso mehr wir einfach in seinem Wort lesen, stärkt es ja auch den Glauben, weil wir einfach in Gottes Wort ja die Kraft in uns quasi aufnehmen, weil wir lesen, was er tut und getan hat und damit auch der Glaube in uns gestärkt wird. Oder eben die Treue, wie anfangs gesagt, Gott liebt Treue und wenn wir einfach ja treu dran festhalten, was Gott ja getan hat für uns und für andere, dann können wir das bewältigen, dass wir uns nicht irre machen lassen, dass wir, wenn wir uns das gegenseitig zurufen, dass das dann auch Wirklichkeit wird und es gelingt mit Gottes Hilfe. Denn wir sind schwach, aber er ist stark und das hat er uns zugesagt, dass seine Kraft und Macht in den Schwachen mächtig ist. Und deswegen brauchen wir uns gar nicht betrüben, wenn wir uns schwach fühlen, weil das ist der Moment, wo Gottes Kraft zum Wirken kommt und manchmal muss man sich auch erst eingestehen und im Gebet sprechen, Herr, ich kann nichts mehr tun. Hilf du und sei du stark in meiner Schwachheit. Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für deine vielfältigen Beweise und den vielfältigen Berichten, die wir in der Bibel finden, dass du immer souverän herrschst und alles im Griff hast, ja. Du lässt dich wirklich von nichts irre machen und du hast immer einen Plan. Und ja, da wünschen wir uns ein Stückchen davon für unser Leben, für unser Herz, an Gewissheit, an Frieden, an Ruhe und Gelassenheit. Ja, füll du unser Herz einfach mit Glauben, an die wir noch gar nicht zu denken wagen. Ja, sei du stark in unserer Schwachheit. Amen.